Grüß Gott und willkommen, liebe Hörer, bei uns in der Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb und bei Radio Maria, sagt Ihnen heute Monika Barget. Ich begrüße Sie zu einer besonderen Sendung heute am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel. Das ist ein Fest der katholischen Kirche, das besonders gut in diese Sommerzeit passt. Wir sind eingeladen, nach oben zu schauen, auf den hellen, strahlenden und geöffneten Himmel. Der Himmel ist das Ziel des Lebens im ganz umfassenden Sinne. Und Maria ist uns in besonderer Weise dorthin vorausgegangen. Sie lädt uns ein, ihr nachzufolgen. Was ist also der Himmel und wie können wir in den Himmel kommen? Welches Vorbild gibt uns auf diesem Weg die Gottesmutter? Diesen Fragen möchten wir heute in der Sendung besonders nachgehen. Zu Gast ist Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg. Er war lange Jahre als Gefängnisseelsorger tätig und hat auch in einem ökumenischen Zentrum gearbeitet. Seit 13 Jahren ist er Pfarrer in St. Andreas in Fulda. Ich freue mich, dass er heute wieder zu einer Sendung bei Radio Horeb mit uns verbunden ist. Grüß Gott, Pfarrer Abel.
Grüß Gott, Frau Barget. Ich freue mich, dass ich wieder zusammen mit Radio Horeb sein darf und mit den vielen Hörerinnen und Hörern.
Pfarrer Abel, das Fest, das wir heute feiern, das ist besonders für nicht-katholische Christen schwer zu verstehen. Maria in den Himmel aufgenommen, das klingt wieder einmal so, als würde Jesus in den Hintergrund treten. Warum ist das denn nicht so?
Es gibt in der katholischen Kirche keine ausgesprochene Lehre über Maria, sondern die Marienlehre ist eingebettet in die Lehre über Christus, in die Lehre über die Kirche, und in die Lehre über die letzten Dinge, das heißt also über das Ende der Welt und die Vollendung des Menschen. Da hinein gebettet in diese Lehre ist die Lehre Mariens. Deswegen hat auch das Zweite Vatikanische Konzil keine eigene Marienlehre entwickelt, sondern hat Maria als integralen Bestandteil der Lehre über die Kirche zum Beispiel vorgestellt und gezeigt, dass wir ohne diesen Zusammenhang Maria überhaupt nicht verstehen können.
Maria wird ja in der Kirche als Mutter der Kirche verehrt. Das ist eine der Anrufungen. Deshalb ist sie für uns auch ein Vorbild. Sie ist eigentlich diejenige, die uns zeigt, wie wir selber auch Kirche sein können. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag dazu, Pfarrer Abel. Und danach können wir auch noch einige Fragen an Sie stellen. Bitte schön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das heutige Fest, 15. August, volkstümlich Maria Himmelfahrt genannt, heißt ja in der Sprache der Liturgie Maria Aufnahme in den Himmel, sodass also hier eine ganz andere Betonung vorliegt. Bei Christus sprechen wir von seiner Heimkehr zum Vater, von seiner Himmelfahrt. Bei Maria sprechen wir von ihrer Aufnahme. Das kann man sehr schön dargestellt finden, zum Beispiel hier in Fulda im Dom. Über dem Hochaltar auf 6 kolossalen Säulen ist eine mächtige Skulptur, die zeigt, wie von vielen Engeln getragen Maria in den Himmel emporgehoben wird und wie der dreifaltige Gott mit der Krone Maria entgegenkommt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da wird eindeutig dargestellt, Maria ist durch die Gnade Gottes zu Jesus hin, zu Gott hingekommen, in den Himmel eingegangen. Vielleicht kann man das auch mit dem Wort Jesu in Verbindung bringen. Wenn ich am Kreuz erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Das heißt, alle Menschen, die erlöst sind, sind angezogen von Gott, emporgehoben zu ihm. So etwa können wir uns das vorstellen. Dass das Fest Maria Himmelfahrt, das ja erst als Dogma im Jahre 1950 festgelegt worden ist, ich meine jetzt speziell das Dogma von der Aufnahme der Gottesmutter in den Himmel, dass das Fest nicht erst im Jahre 1950 von der Kirche erfunden ist. Nun, das gehört zum Wesen eines jeden Dogmas, denn ein Dogma verkündet ja nur, was die Kirche zu allen Zeiten geglaubt hat. Das heißt, schon kurz nach dem Konzil von Ephesus 431, wo Maria als die Gottesgebärerin von der Kirche definiert wurde, kurz danach kam in der Ostkirche bereits das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel auf. Allerdings wird dieses Fest in der Ostkirche Entschlafung Mariens genannt. In der westlichen Kirche kam es dann verbindlich als Fest im 7. Jahrhundert auf. Aber das Dogma hat Pius XII. Feierlich erklärt als einen Akt der Marienverehrung und sicherlich auch als eine Antwort auf die bedrohte Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und eben auch unserer Zeit, wenn er sieht, dass Maria das große Zeichen am Himmel ist, wie es auch heute in der Offenbarung, in der Lesung heißt, das große Zeichen am Himmel, die Frau mit der Sonne bekleidet, mit dem Mond zu ihren Füßen und einem Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Der Text des Dogmas lautet: Wir verkünden, erklären und definieren es als ein von Gott geoffenbartes Dogma, dass die unbefleckte, allzeit jungfräuliche Gottesmutter Maria nach Ablauf ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde. So hat es Pius XII. Formuliert und zum Dogma gemacht. Und seitdem sind wir durch diese Lehre, die wie gesagt uralte Lehre der Kirche ist, ein Stück bereichert worden. Mit dem Wort Himmel oder Himmelfahrt verbinden sich oft ganz falsche Vorstellungen. Man sieht förmlich Maria in den kosmischen Himmel emporgehoben. Das heißt, es gibt diese Vorstellung von oben und unten. Aber wo ist oben und wo ist unten im Kosmos? Es gibt ja kein oben und unten, seitdem wir wissen, dass die Erde eine Kugel ist und ein kleiner Planet in einem Sonnen- und Milchstraßensystem unter Milliarden von Milchstraßen. Wie soll man da von oben und von unten sprechen? Die uns entgegengesetzt auf der Erde leben, die sind ja diejenigen, die hier oben ganz woanders haben als wir hier in Europa. Deswegen müssen wir den Himmel anders als den kosmischen Himmel definieren oder uns vorstellen. Im Englischen ist es etwas leichter, das auseinanderzuhalten, weil man den kosmischen Himmel, also der, an dem die Wolken sich befinden und die Flugzeuge fliegen, wo die Sterne sind, den nennt man eben Sky. Und den theologischen Himmel, also den Himmel, in dem die Welt Gottes und die Welt der Engel ist, diesen Himmel nennt man Heaven. Aber wir gebrauchen ja selbst in unserem alltäglichen Sprachgebrauch noch Begriffe, die eigentlich aus dem alten Weltbild vor Ptolemäus stammen, nämlich aus der Zeit Jesu, als die Erde noch eine Scheibe war in der Vorstellung der Menschen und diese Scheibe umgeben war von einem Ring von Wasser, in dem abends auf der einen Seite, nämlich im Westen, die Sonne eintauchte und am nächsten Morgen auf der anderen Seite wieder aus dem Wasser auftauchte. Wir sprechen heute noch vom Sonnenaufgang und vom Sonnenuntergang, obwohl doch eigentlich die Sonne weder auf noch untergeht, sondern die Erde sich nur einmal um ihre Achse dreht. Sie sehen, selbst im Sprachgebrauch sind wir heute nicht wissenschaftlich korrekt. Und deswegen darf man auch ruhig von der Aufnahme Mariens in den Himmel oder von Maria Himmelfahrt sprechen, wenn man nur das richtige theologische Verständnis hat. Aber auch hier gibt es bei dem theologischen Himmel noch einmal eine Unterscheidung. Man unterscheidet nämlich den geschaffenen Himmel von dem ungeschaffenen Himmel. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, in den ersten Worten des alten, des Buches Genesis, da heißt es: Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Es gibt also einen geschaffenen Himmel. Die Kirchenväter haben darunter immer auch die Welt der Engel gesehen, der seligen Geister. Und wenn es dann heißt, dass Gott sprach, es werde Licht und dann später erst die Sonne erschaffen hat, dann hat man eben in diesem Schöpfungsvorgang die Lichtwesen der Engel gesehen, eben den geschaffenen Himmel. Der ungeschaffene Himmel aber ist Gott selber. Gott selber, der in sich die Seligkeit ist, in die wir aufgenommen werden dürfen. Stellen Sie sich also vor, dieses wunderschöne Bild von Rubeljew, die Dreifaltigkeit, diese drei Personen, die da am Tische sitzen, und vorne ist diese Lücke, da fordert man oder erwartet man förmlich, dass da derjenige Platz nimmt oder nehmen darf, der dieses Bild betrachtet. Das ist der Mensch, der eingeladen ist, in diesen ungeschaffenen Himmel einzutreten, an der göttlichen Beziehung zwischen Vater und Sohn im Heiligen Geist teilzuhaben. Und das ist die Herrlichkeit Mariens und die Herrlichkeit aller Heiligen. Und noch etwas müssen wir sagen. Es ist zu wenig, einfach zu sagen, Maria ist jetzt in der Vollendung. Das stimmt natürlich. Der Mensch ist dann vollendet, wenn er heilig ist, wenn er das ist, wozu Gott ihn geschaffen hat. Also dürfen wir schon sagen, Maria ist in der Vollendung. Aber das Wort Vollendung ist eine sehr abstrakte Ausdrucksweise. Besser wäre zu sagen, Fülle des Lebens etwa, Lebensmächtigkeit. Also wo das Leben in Fülle erfahren wird, denn die Ewigkeit ist nicht etwas Starres und Unveränderliches. Die Ewigkeit ist voller Dynamik, voller Leben. Uns hat man als Kinder früher immer diese Geschichte erzählt von dem Vögelchen, das alle 1000 Jahre kommt und an einem riesigen Berg sein Schnäbelchen wetzt. Und wenn einmal dieser ganze Berg abgewetzt ist, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Solche Bilder sind nicht sehr hilfreich, weil sie die Ewigkeit als eine langweilige Folge von Stunden, Jahren, Jahrtausenden sich vorstellt. Nein, die Ewigkeit ist Fülle des Lebens. Was das im Einzelnen ist, wie man sich das vorstellen kann, das ist unserem Auge hier auf der Erde eben noch verborgen. Aber Maria ist in das eingegangen, was Jesus die Fülle des Lebens nennt. Maria ist also angelangt an dem Ziel, das jedem Menschen bestimmt ist. Jesus ist uns ja vorausgegangen, wie er selber sagt, um uns eine Wohnung beim Vater zu bereiten. Und deswegen ist dieses Wort daheim vielleicht ein viel besseres Wort, als wenn ich von Vollendung spreche. Ich bin endlich daheim. Ich bin endlich nach der Unrast dieses irdischen Lebens zur Ruhe gekommen. Ich bin endlich an dem Ort, wo alle Tränen getrocknet werden, wo kein Tod ist, keine Krankheit, kein Jammer, keine Klage, wo der Mensch endlich aus der Fremde heimgefunden hat. Hier ist das Ziel aller menschlichen Sehnsüchte und aller göttlichen Verheißungen, endlich daheim sein dürfen. Und da ist uns Maria vorausgegangen. Ich habe schon gesagt, bei der Anmoderation, es gibt in der Kirche keine eigene Marienlehre, also Mariologie, sondern die Lehre über Maria ist eingebettet in die Lehre über Christus, die Kirche, über die Gnaden und die letzten Dinge, das Ende der Welt. Und deswegen müssen wir uns nicht wundern, wenn auch dieser Gedanke und das Dogma, der Glaube der Kirche an die Aufnahme Mariens in den Himmel nicht schon am Anfang da ist, sondern es ging in den ersten christlichen Jahrhunderten um die Auseinandersetzung um die Gestalt Christi. Wer war Jesus Christus? War er wahrer Gott? War er wahrer Mensch? War er Gott und Mensch? Oder war er nur ein von Gott begnadeter Mensch? Oder war er ein verkleideter Gott, der eine menschliche Gestalt als Verkleidung angenommen hat, aber nicht wirklich Mensch war? All diese verschiedenen Vorstellungen geisterten als Irrlehren in den ersten christlichen Jahrhunderten durch die Welt. Und denken wir daran, dass in den ersten Jahrhunderten zum Beispiel die Irrlehre des Arianismus so die christliche Welt beherrschte, dass man fast den Eindruck hatte, der katholische Glaube sei erdrückt durch diese Irrlehre, die behauptete, dass Jesus nur ein Mensch war, der von einem Geist beseelt worden ist und charismatisch begabt war, aber nicht wirklich Gott. Und da hat das Konzil von Ephesus ganz deutlich definiert, Jesus Christus ist wahrer Gott und Mensch, denn er hat eine menschliche Mutter. Und da kommt man auf Maria. Und da erkennt man auf einmal, dass die Fülle der Gnade, die in Christus war, die Fülle der Gottheit, Platz gefunden hat im Herzen eines Menschen. Also muss dieses Herz des Menschen von einer ungeheuren Aufnahme Bereitschaft und Aufnahmefähigkeit gewesen sein. Denn wenn der heilige Paulus von Christus sagt, in ihm war die Fülle der Gottheit, müssen wir von Maria folgern, in ihr war die diese Lehre, die genau der Fülle entsprach, damit diese Fülle Platz finden konnte. Und daraus kommen ganz von selbst die weiteren Erwägungen. Also musste Maria in der vollendeten Freiheit sein. Ja zu sagen. Sie war nicht einfach eine Schachfigur, nicht irgendwie von Gott eingesetzt, wie manche sagen, jedes Mädchen hätte das sein können. Nein, Maria war wirklich, wie die Kirche sagt, eine zweite Eva. Mit ihr hat Gott einen neuen Anfang gemacht. Bei ihr hat er die Kette des Bösen, wir sprechen von der Erbsünde, durchgebrochen, zerschnitten und hat mit ihr einen neuen Anfang gemacht. Sie war in der vollendeten Freiheit. Und vollendete Freiheit ist Sündenlosigkeit. Vollendete Freiheit ist auch die Fähigkeit, vollendet zu lieben. Denn Liebe und Freiheit gehören zusammen. Ohne Freiheit keine Liebe und ohne Liebe keine Freiheit. All das sind Betrachtungen, ich sage es noch einmal, die daraus entstammen, dass man über die Gottheit und Menschheit Jesu nachgedacht hat und die Menschheit Jesu gerade darin verbirgt sah, dass er eine menschliche Mutter hat. Und deswegen sagen wir, Maria ist die Mutter Gottes, weil Gott durch sie den Zugang zu uns Menschen gefunden hat. Sie ist nicht der Ursprung Gottes, sondern sie ist der Durchlass Gottes zu den Menschen auf dieser Erde und hat Gott einen Leib geschenkt, Gottes Sohn einen Leib geschenkt. Und dadurch konnte Jesus Christus unter uns in menschlicher Gestalt sein und wirken. Das alles, wie gesagt, kommt aus der christologischen Betrachtung. Noch ein zweites gilt es zu bedenken. Maria ist in allem die genaue frauliche Entsprechung zu Christus. Also hier betrachten wir einmal besonders das Frausein und das Muttersein von Maria. Sie ist die genaue frauliche Entsprechung zu Christus. Was Christus auf seine Art wirkt, er ist ja die Ursache aller Gnaden sozusagen. Er ist der einzige wahre Vermittler. Das ist sie auf eine gewisse analoge Weise auch. Denn Christus könnte es nicht sein, wenn sie sich nicht darbieten würde. Deswegen hat man Maria manchmal Titel gegeben, die verwechselbar waren. Zum Beispiel kam einmal eine Reliquienjägerin, eine Autogrammjägerin zu dem Pfarrer von Ars, dem berühmten hellsichtigen Priester, der im 19. Jahrhundert in dem kleinen Örtlein Ars nördlich von Lyon gelebt und gewirkt hat. Und sie brachte ihm ein kleines Andachtsbildchen, auf dem die Gottesmutter dargestellt war. Und darunter stand geschrieben, Maria, Quelle aller Gnaden, bitte für uns. Und der Pfarrer von Ars sollte darunter seine Unterschrift setzen. Da hat der weise Pfarrer seinen Federhalter genommen, hat das Wort Quelle durchgestrichen und hat Kanal geschrieben. Maria ist nicht Quelle der Gnade, das ist Gott, sondern Kanal der Gnade. In dem Sinne ist sie auch Mutter Gottes, nicht weil sie Gott verursacht hat. Gott hat keine Ursache, sondern weil sie Gott eine offene Pforte geboten hat, weil sie der Kanal der Gnaden wurde. Die Fülle der Gottheit konnte durch sie in menschlicher Gestalt eingehen in diese Welt. Und so ist Maria in allem die Entsprechung, die frauliche Entsprechung zu dem, was Christus ist. Sie ist nicht Quelle der Gnade, aber sie ist Kanal der Gnade für uns geworden. Sie ist nicht die Erlöserin, aber sie ist im gewissen Sinne die Miterlöserin. Das heißt nicht, dass sie etwas ergänzt, was an der Erlösung Christi fehlt, sondern dass sie Erlösung Christi eigentlich durch ihr Mitwirken erst ermöglicht, indem sie ihm den Raum bietet und den Durchgang bietet zu uns Menschen hin und alles in ihrem Herzen mitempfindet, auch miterleidet. Der Fülle der Gottheit und der Gnade Christi, seiner Heiligkeit, entspricht also die Lehre von allem, was widergöttlich ist in Maria. Das erklärt ihr Bewahrtsein von aller Sünde. Und das Leiden Christi findet seine genaue Entsprechung in der Seele der Gottesmutter. Deshalb hat schon Simeon ihr am Anfang des irdischen Lebens Jesu gesagt, ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Das heißt, sie ist diejenige, die mit leidet am Leiden und an der Sündigkeit dieser Welt. Und deswegen entspricht seine, also Christi Himmelfahrt, genau auch der Aufnahme Mariens in den Himmel. Jetzt machen wir eine kurze Musikpause, damit erst einmal das Gehörte sich ein wenig in unseren Herzen setzen kann. Und dann werde ich mit den Gedanken fortfahren.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol. Heute ist bei uns Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg zu Gast und mit ihm sprechen wir über das Hochfest des heutigen Tages. Die Kirche feiert am 15. August die Aufnahme Mariens in den Himmel. Pfarrer Abel hat uns schon erklärt, dass das nicht heißt, dass Maria aus eigener Kraft in den Himmel gekommen ist. Ganz im Gegenteil. Sie ist nicht die Quelle der Gnaden, sondern die Mittlerin, der Kanal. Hören Sie dazu weiter, Pfarrer Winfried Abel.
Noch einmal, liebe Freunde von Radio Horeb, erinnere ich an den Text des Dogmas von 1950, wo Papst Pius XII. Erklärt, als ein Dogma, dass die unbefleckte, so heißt es wörtlich, allzeit jungfräuliche Gottesmutter Maria nach Ablauf ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde. Hier ist ein wichtiger Aspekt der Leib. Der Leib, der in der christlichen Kirche eigentlich immer eine ganz besondere Rolle spielt. Wir dürfen sogar die gewagte Behauptung aufstellen. Keine Religion und keine Weltanschauung kennt eine solche Wertschätzung des Leibes wie das Christentum. Ich meine hiermit nicht die moderne Religion, die sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, einer Leibvergötzung oder eines Gesundheitskultes. Denken wir auch an die Leibvergötzung derer, die in den letzten Tagen die goldenen, silbernen, bronzenen Medaillen errungen haben, die Großartiges geleistet haben. Aber der Leib ist nicht um seiner selbst willen da. Und die Gesundheit ist nicht um ihrer selbst willen da. Der Leib ist ein kostbarer Tempel, Tempel des Heiligen Geistes. Insofern hat er eine ungeheure Bedeutung. Aus diesem Grund geben wir dem Leib auch die letzte Ehre, wenn wir ihn bestatten auf einem Friedhof, weil wir sagen, das ist nicht irgendein Kadaver, der entsorgt werden muss, wie heute diese Entsorgungsmentalität sich leider auch auf den Leib bezieht, das muss man sagen, sondern das Christentum kennt eine Heiligung, eine Verehrung des Leibes, weil Gott dem Leib die Heiligung schenkt, durch den Heiligen Geist. So schreibt es unter anderem Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Die Hauptfeste der Christenheit sind tatsächlich Feste des Leibes. An Weihnachten gedenken wir der Geburt, der menschlichen Geburt im Fleische, der Geburt Gottes durch Maria. An Ostern gedenken wir der Auferstehung des Fleisches. Und es ist für die Jünger und für die Kirche heute von einer ungeheuren Wichtigkeit und Bedeutung gewesen, dass der Leib am Osterfest aus dem Grab herausgenommen war, also dass das Grab wirklich leer war, dass Christus mit Leib und Seele aus dem Grab erstanden war. Das war den ersten Christen und ist den Menschen heute noch von einer ungeheuren Wichtigkeit. Der Leib Christi ist also nicht im Grabe verwest, während er von den Toten auferstand, sondern Christus ist wirklich mit dem Leib in das neue Leben eingegangen. Auch die Eucharistie bezieht sich auf den Leib. Deswegen betont Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Oder nehmet hin und esset, das ist mein Leib. In unserem Glaubensbekenntnis erwarten wir auch die Auferstehung des Leibes. Also immer steht der Leib im Vordergrund. Es geht also, um es noch einmal besser zu sagen, um den ganzen Menschen. Und deswegen ist es auch bedeutsam, dass Christus mit Leib und Seele in den Himmel eingegangen ist. Er hat also nicht den Leib abgestreift, wie eine ausgebrannte Raketenstufe, um sich dann mit seiner reinen Gottheit wieder in den Himmel aufzuschwingen, sondern er hat sich auf ewig mit diesem Kosmos verbunden. Sein Leib, wie der Leib Mariens, war aus diesem Kosmos genommen, von dieser Erde. Und diese Erde ist ein Stück des ganzen Kosmos. Und diese Verbindung gibt er nicht auf. Er hat sich mit ihr auf ewig verbunden. Übrigens ist das eines der Argumente für die Unauflöslichkeit der Ehe. Weil Gott sich ein für allemal verbindlich gemacht hat mit den Menschen. Und diese Verbindlichkeit nicht einmal trotz der Sünde des Menschen und der Untreue der Braut, wie man es jetzt bildlich sagen könnte, im Jargon der Heiligen Schrift, nicht einmal dadurch diese Ehe für ungültig erklärt sich und vor dieser Braut sich trennt, sondern bei ihr bleibt, ihr die Treue hält, wie es heißt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Deswegen ist die Ehe unauflöslich. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass Jesus mit Leib und Seele in den Himmel aufgegangen ist. Und deswegen schreibt auch der heilige Paulus, dass unser Leib verwandelt wird. Und deswegen ist auch Maria dem Schicksal Christi gefolgt. Ihre Aufnahme in den Himmel, aber auch in ihrer irdischen Sündenlosigkeit, stellt sie so etwas dar wie die Normalität des Menschlichen, nicht die Ausnahme. Auch wenn Maria ohne Sünden war, ist sie nicht die Ausnahme, sondern die Normalität. Wenn man Jesus etwa sagen würde, Herr, du musst doch Verständnis haben, dass wir Menschen doch alle sündige Wesen sind. Du musst doch Verständnis haben, dass wir alle fehlerhaft sind. Du musst doch Verständnis haben, dass wir oft unseren Trieben zum Opfer fallen. Dann würde Jesus wahrscheinlich, wie er einst den Pharisäern auf die Frage nach der Ehescheidung geantwortet hat, auch uns die Antwort geben, im Ursprung, am Anfang war das nicht die Normalität. Am Anfang schuf Gott den Menschen ohne Sünde. Deswegen stellt Maria die Normalität des Menschlichen dar, auch wenn sie die große Ausnahme zu sein scheint, aber sie ist in ihrer Sündenlosigkeit und auch in ihrer Aufnahme in den Himmel die Normalität des Menschen, die Jesus wiederhergestellt hat, indem er die Sünden auf sich genommen hat und jedem Menschen diesen Zugang geschenkt hat, den er Maria geschenkt hat. Wir dürfen also mit einem gewissen Heimweh hinter Maria herschauen, die zum Himmel erhoben wird, und dürfen uns darauf freuen, dass uns dasselbe Schicksal zuteil wird. Die Normalität des Menschlichen ist es, im Himmel bei Gott zu sein. Unsere Zeit, die aus dem menschlichen Leib einen Kultgegenstand gemacht hat, denken Sie an diese ganze Wellness-Industrie, an das Fitnesstraining, an die Triebbefriedigungen aller Art, die uns als Glückhaftes suggeriert werden, wo der Mensch mit seinem Körper im Mittelpunkt steht, ist er zugleich auch die Entwertung des Leibes. Der Leib der Menschen wird doch heute für nichts geachtet. Ich habe schon angedeutet, der Leib wird heute oft lieblos entsorgt. Menschen werden gepeinigt, Völker werden gemordet, Kinder werden abgetrieben im Mutterleib. Das hat etwas mit der Entwertung des Leibes zu tun. Und deswegen ist diese kostbare Verheißung für uns so tröstlich, wenn es da heißt in der Offenbarung, Gott aber, er wird abwischen jede Träne von ihren Augen, und es wird keinen Tod mehr geben, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn das Frühere ist vergangen. Jetzt ist die Neuheit wiederhergestellt. Jetzt ist der Mensch wieder im Normalzustand. Normal heißt ja der Norm Gottes entsprechend. So wollte der Mensch Gott haben, wie Maria geworden ist. Jetzt kommt natürlich die Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme: Woher wissen wir denn, dass Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde? Es gibt zwar eine uralte Tradition, die natürlich nicht in der Heiligen Schrift steht, die mit vielerlei Legenden ausgeschmückt die Entschlafung Mariens, wie die Ostkirche es sagt, schildert, wie die Apostel von allen Teilen der Erde zusammengekommen sind in Ephesus und am Sterbebett der Gottesmutter gestanden haben und sie in den Tod hineinbegleitet haben und dann plötzlich die Totenbahre leer fanden, weil Maria mit Leib und Seele in den Himmel eingegangen war. Das ist Tradition gemischt mit Legende. Also genaues wissen wir nicht. Aber dazu kommen die theologischen Überlegungen. Maria war in einzigartiger Weise mit dem Christus-Schicksal und mit ihrem Sohn verbunden. Ich habe schon angedeutet, sie ist gewissermaßen die frauliche Entsprechung zu dem, was Christus in seiner hohen priesterlichen männlichen Weise ist. So durfte ihr Leib, der das Leben geboren hatte, die Verwesung nicht schauen. Das ist eine Betrachtungsweise. Eine andere: der leibliche Tod ist die Folge der Ursünde, des Aufstandes und des Ungehorsams des Menschen gegen Gott. Maria steht aber nicht unter diesem Fluch. Sie ist die neue Eva. Sie kennen ja dieses schöne Lied, Evas Namen Wende. Das heißt, wenn Sie das Wort Eva von hinten lesen, heißt es Ave. Da auf einmal kommt der neue Mensch, den Gott grüßt mit dem Freue dich, Scheire, freue dich, zu Maria sagt und dann auf einmal dem Menschen wieder die Hoffnung gibt, der neue Mensch werden zu können. Maria ist diese neue Eva. Sie steht nicht unter dem Fluch der Sünde, weil Gott die Kette der Erbsünde mit ihr und in ihrer Person zerschnitten hat. Und das Weitere an theologischen Überlegungen: mit Christus hat die Endzeit begonnen. So deuten es verschiedene Stellen der Heiligen Schrift, zum Beispiel der Hebräerbrief an, wo es heißt, in dieser Endzeit hat Gott zu uns Menschen geredet durch seinen Sohn, eben Jesus Christus. Oder wie der heilige Paulus einmal schreibt im 1. Korintherbrief: wie nämlich in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Maria ist diesem Schicksal Christi als Erste verbunden. An ihr wird sichtbar, was die neue Schöpfung bedeutet. Das sind so theologische Überlegungen, die uns einleuchtend vor Augen führen, dass Maria wirklich von der Verwesung des Leibes verschont war und dass sie das Schicksal ihres Sohnes als ihr Schicksal erleben durfte, dass sie mit Leib und Seele in den Himmel aufgegangen ist. Als Pius XII. Im Jahre 1950 das Dogma verkündete, es war am 1. November 1950, da wählte man für die Messtexte zum heutigen Tag diese Lesung aus Offenbarung 12 aus mit dem großen Zeichen am Himmel, von der Frau, von der Sonne begleitet. Man hat lange gerätselt, warum hat der Papst eigentlich diese Lesung ausgesucht? Die Antwort muss wohl lauten: weil die Menschheit in ihrer ganzen Geschichte eben bei Offenbarung 12 angekommen ist. Es ist wirklich diese Endzeit. Und zugleich ist mit dieser Lesung und mit der Verehrung der Gottesmutter als der in den Himmel aufgenommenen eine Warnung verbunden. Gebt Acht, da ist doch auch noch Offenbarung 12, der feuerrote Drache, der die Menschheit bedrängt und sie um ihre Fruchtbarkeit bringen will. Das heißt, er lauert und wartet darauf, bis die Frau, die in Geburtswehen schreit, das Kind geboren hat, um es zu verschlingen. Und genau diese Warnung ist uns gegeben: der feuerrote Drache will die Menschheit um ihre Fruchtbarkeit bringen. Das ist zunächst geistig oder geistlich zu verstehen. Gebt Acht auf die Lügenpropheten. Gebt Acht, dass auf das Gegenbild zu dieser sonnenbegleiteten Frau, die in der Apokalypse vorgestellt wird als die Hure von Babylon, die ganz mit Unzucht übergossen ist. Und was wir heute erleben, auch in der körperlichen Unfruchtbarkeit vieler Frauen, die zum Teil ja auch, und das sind ja nicht nur die Frauen schuld, sondern eben auch die ganze Gesellschaft, ihre Kinder im Mutterleib umbringen, zeigt doch irgendwie symptomatisch, dass wir am Ende dieser Zeit angekommen sind, wo der feuerrote Drache seinen Triumph feiern will, indem er die Menschheit um die gottgewollte Fruchtbarkeit bringen will. Deswegen ist es vielleicht gut, mal so ein prophetisches Wort zu hören. wie es der Religionsphilosoph Berdajew, der Russe, in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts einmal ausgedrückt hat. Er sagt, die wachsende Bedeutung der Frau für die kommende historische Epoche hat mit einer Fortsetzung der modernen Emanzipationsbewegung der Frauen, welche die Frau dem Mann gleichzustellen und auf männliche Weise zu führen sucht, nichts gemein. Das ist eine antihierarchische, nivellierende Bewegung gewesen. Nicht die emanzipierte, dem Mann gleichgestellte Frau, die also in Klammer sei es gesagt unfruchtbar ist, sondern das ewig Weibliche wird in der kommenden Periode der Geschichte eine größere Bedeutung gewinnen. Und dafür steht Maria als Urbild und Vorbild. Ich möchte diese Betrachtung beenden mit dem wunderschönen Marienhymnus. Ganz schön bist du, Maria, und keiner Sünde Makel ist an dir. Du bist der Ruhm Jerusalems, du bist die Freude Israels, du bist die Ehre unseres Volkes. Du Zuflucht aller Sünder, Maria, du kluge Jungfrau, du gütige Mutter, bitte für uns, tritt für uns ein bei Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Amen.
Maria, Königin des Himmels, Maria, Königin der Erde, Maria, unsere Mutter.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol. Es haben sich einige Hörer gemeldet. Die meisten wollten ihre Frage gerne hinterlegen. Herr Sandro Leupi aus der Schweiz möchte aber gerne persönlich mit Pfarrer Abel sprechen. Bitte schön, Herr Leupi.
Ja, danke schön. Grüß Gott, Herr Pfarrer Abel.
Grüß Gott.
Danke vielmals für Ihren schönen Vortrag. Ich habe oft, ich tue auch also Ikonen schreiben, also ich bin nur ein kleiner Lehrling so, aber ich sehe immer so die Ikone vor mir, wo die Mutter Gottes gestorben ist und dann hält Jesus ihre Seele in den Armen. Nicht?
Ja, ja.
Und dann denke ich immer, aber wenn sie doch in den Himmel gefahren ist, warum liegt sie denn jetzt tot da? Ist sie in dem Fall auch zuerst gestorben und dann ist sie in den Himmel aufgefahren, nicht direkt lebendig in den Himmel aufgefahren.
Ja, also ich sagte schon, in der Ostkirche ist dieser Aspekt von der Entschlafung ist vorrangig vor der Himmelfahrt. Die Himmelfahrt kommt nach der Entschlafung. Und Sie haben hier die Entschlafung dargestellt und Sie haben recht, es wird oft so dargestellt, dass Christus die Seele entgegennimmt, aber in Wirklichkeit blieb diese Seele ja mit dem Leib so verbunden, dass sie mit Leib und Seele in den Himmel eingegangen ist. Das stimmt.
Ist sie wirklich gestorben, nicht lebendig in den Himmel hinaufgefahren?
Nun, wie soll man das jetzt beschreiben?
Ja.
Der heilige Paulus findet dafür das schöne Wort von der Verwandlung. Denken Sie mal an eine Raupe, die in ein Schmetterling verwandelt wird.
Ja.
Der Raupenkörper stirbt, aber das Leben selber geht nicht zugrunde, sondern steht wieder neu auf in dem Schmetterlingsleib, ist also ununterbrochen da, wenn auch die äußere Gestalt sich ändert.
Ja. Aha. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich.
Bitteschön.
Doch, und alles Gute, Gottes Segen.
Dankeschön, Herr Leupi.
Ja, danke, adieu.
Ja, Pfarrer Abel, ich bin jetzt im Hintergrund ziemlich ins Schwitzen gekommen bei den schwierigen Fragen, die Hörer hinterlegt haben. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch halbwegs richtig wiedergeben kann. Ein Mann hat sich erkundigt wegen fraulicher Kirche und männlichem Amt. Also er hat gesagt, dass nicht nur Frauen mit dem männlichen Amt Probleme haben, wenn sie vielleicht selber ganz gern Priesterin werden möchten, sondern eben auch Männer, die sich bei Frauen als Seelsorger wohler fühlen und geborgener fühlen würden und die zum Beispiel bei Männern gar nicht gerne zur Beichte gehen. Er hat gesagt, diese Männer können sich mit dem männlichen Amt überhaupt nicht identifizieren und auf der anderen Seite reicht es ihnen eigentlich auch nicht, als Nichtpriester so einer weiblichen Gemeinde zugerechnet zu werden. Also dieser Mann denkt, wenn wir das Priestertum für die Frau nicht einführen in der Kirche oder zumindest der Diakonat für die Frau, dann gibt es bald außer Priestern gar keine Männer mehr in den Gemeinden. Können Sie dazu kurz etwas erklären?
Also das ist natürlich jetzt eine Betrachtung wert, die mindestens eine Stunde dauern muss. Ich kann jetzt nur eine Andeutung geben. Also die in der Kirche spielt ja sehr, auch in der Offenbarung Gottes spielt sehr eine wichtige eine Rolle, die Symbolik, die Gott gewählt hat. Ich habe es angedeutet, Braut, Bräutigam, Christus und die Kirche. Diese Symbolik geht wie ein roter Faden, schon im Alten Testament, durch die Heilige Schrift hindurch. Gott ist der Bräutigam, das Volk Israel, die Braut und so weiter. Deswegen wird die patriarchalisch-männliche Gesellschaft des Volkes Israel immer auch als eine Braut, Tochter Zion, Tochter Jerusalem angesprochen. Und wo sie dann eben versagt und ehebrecherisch wird, dann als Dirne und so weiter. Das heißt, diese Symbolik ist etwas äußerst Wichtiges. Die Kirche ist insgesamt fraulich, auch mit ihrer ganzen Männerwelt. Das heißt, wenn die Männer nicht einmal ein wenig demütiger, geringer, kleiner, empfänglicher werden, wie Maria empfänglich war, wird die Kirche zu einer Macherkirche. Und das wäre genau das Falsche. Die Kirche ist nicht eine funktionalistische Gemeinschaft, sondern ist eigentlich aus Gnaden. Und deswegen muss sie zunächst einmal fraulich empfangen, um dann sozusagen männlich, aber das heißt dann in der Stellvertretung Christi, wirken zu können. Und deswegen braucht es diese Unterscheidung zwischen Frau und Mann in ihren jeweiligen ganz wichtigen Berufungen. Die Frau hat dem Mann zu zeigen, mit welcher Spiritualität er nur wirken kann. Und wenn er die Kirche männlich führen will, also funktionalistisch, verfremdet er die Kirche und dann ist sie nicht mehr das, was Christus einmal sagte, ich bin gekommen, um zu dienen und nicht um zu herrschen.
Das heißt, auch Männer sollten sich mit der weiblichen Spiritualität, mit Maria als Vorbild mehr auseinandersetzen.
Unbedingt, ja. Die Kirche braucht ihre fraulichen Züge. Das hat Hans-Urs von Balthasar, der große Theologe des vorigen Jahrhunderts, einmal sehr deutlich gesagt in seinen Schriften nach dem Konzil. Er beklagt, die Kirche sei eine Männerkirche geworden. Nicht deswegen, weil die Männer Priester sind, sondern weil es zu funktionalistisch hergeht. Da werden Kongresse abgehalten, da wird organisiert, da wird strukturiert, da wird debattiert und diskutiert, da werden Synoden abgehalten. Und er sagt, das ist genau das Gegenteil von einer fraulichen Kirche, die attraktiv wäre für die Menschen. Die Menschen laufen nicht aus der Kirche, weil die Frauen nicht geweiht werden, sondern weil die Kirche eine Männerkirche geworden ist.
Es wurde eine weitere Frage hinterlegt, die sich auf die Unterscheidung zwischen kosmischem Himmel und theologischem Himmel bezieht. Die Dame, die angerufen hat, ist verunsichert, weil derzeit so New Age und Esoterik-Bewegungen mit pseudowissenschaftlichen Vorhersagen von einer geneigten Erdachse etc. pp. Versuchen, so eine physikalische Zeitenwende anzukündigen, die dann ein neues Bewusstsein für den Menschen eröffnen wird. Und ganz viele Menschen, die sich dieser Richtung anschließen, die glauben dann an so einen Energieschub kosmischer Art, der uns in die Wiedergeburt führen wird und so weiter. Und wenn man im Internet nachschaut, dann stößt man tatsächlich an allen Orten auf diese Vergötterung eigentlich des kosmischen Himmels. Warum sind denn so viele Menschen, die zum Teil auch christlich getauft sind, heute so empfänglich dafür?
Ich weiß es selber nicht, woran das liegt. Das ist also irgendetwas Zeitgeistiges, was die Menschen heute umtreibt, dass sie das Christentum vermischen mit diesen merkwürdigen Lehren, die mit Erlösung und mit der Tat Christi, die nur seine Tat sein kann, uns Menschen zu erlösen, überhaupt nicht kompatibel ist. Aber sie vermischen es. Ich erinnere mich, als der heutige Papst noch Kardinal war und Präfekt der Glaubenskongregation, da hat er einmal im Schülerkreis irgendwo gesagt, die Hauptgefahr der Kirche ist heute nicht der Kommunismus und der Materialismus von außen, sondern der Synkretismus, sagte er. Und Synkretismus ist genau das, dass man verschiedene Glaubensbekenntnisse, die gar nicht kompatibel sind, sich nicht miteinander vertragen, in einen Topf wirft und dreimal rumrührt und dann eine neue Lehre herbeibringt, sodass die Christen mit Reiki und mit Wiedergeburt, mit Reinkarnation umgehen können und daneben auch Christus noch verehren. Christus wird dann irgendwie eine große kosmische Größe. Also das sind Dinge, die sind mit dem Christentum absolut nicht vereinbar.
Also wir können allen Hörern, die sich jetzt verunsichert fühlen, weil im Internet Weissagungen vom goldenen Zeitalter des Einklangs kursieren, dass das einfach so nicht eintreffen wird.
Nein, das neue Zeitalter ist mit Christus eingeläutet worden. Und jetzt stehen wir im Zeitalter, wenn man so will, des Heiligen Geistes, der Pfingsten ausgegossen worden ist über die Herzen, und den auszukosten, den wirken zu lassen, das ist unsere Aufgabe. Dazu braucht es eine Erneuerung im Heiligen Geist.
Das heißt also, dass wir Christen diesen ganzen Voraussagungen eigentlich schon einen Schritt voraus sind, denn unser Zeitalter bricht nicht erst Ende 2012 irgendwann an, sondern ist schon da.
Ist schon da.
Genau, danke. Wir haben noch eine Hörerin, die auf Sendung möchte, Frau Spiesberger aus Mannheim. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Herr Pfarrer Abel, danke für Ihren Vortrag. Der hat mich so froh gemacht. Aber eine Frage habe ich jetzt doch. Und die bezieht sich auf die Lesung. Da ist der Anfang immer so schön. Und den kann ich mit der Gottesmutter natürlich in Verbindung bringen. Aber wenn es dann heißt, die Frau schreit unter den Geburtswehen, der Drache will das Kind verschlingen. Und aber dann, das Kind wird emporgehoben. Die Frau flüchtet in die Wüste und Gott hat ihr einen Zufluchtsort geschaffen. Können Sie mir erklären, was ich mir darunter vorstellen soll?
Also ich bin jetzt nicht der große Exeget, der Ihnen das bis ins Letzte erklären kann, aber ich stelle mir das ungefähr so vor, dass wir haben das ja eben angedeutet, seit dem Kommen Christi in diese Welt, die Kirche in dieser Zuflucht in der Wüste sich befindet, also immer noch von allen möglichen Seiten bedrängt, aber an einem sicheren Ort. Die Kirche, sofern sie sich an Christus hält, ist in dieser Erdzeit, solange sie noch auf dieser Erde ist, ist sie gewissermaßen im Exil in der Wüste, um dann endlich emporgehoben zu werden, um dann das endgültige himmlische Jerusalem zu werden. So ungefähr stelle ich mir das vor. Also wie gesagt, bis ins Letzte bin ich nicht der Deuter solcher Bilder. Die sind ja so vielschichtig und so tiefgründig. Aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Die Kirche hier auf der Erde ist diese Frau, der diese Wüstenzeit angeboten wird, die eine Zeit der Anfechtung, aber auch einer tiefen Gotteserfahrung sein wird. Wüste ist immer beides, Gotteserfahrung und Anfechtung zugleich, um dann aus der Wüste wieder heraus in das ursprüngliche Paradies versetzt zu werden, wo es keine Dornen und Disteln und keine Schlangen mehr gibt. So stelle ich mir das vor.
Das hilft mir sehr zum Verständnis dieser Lesung. Vielen Dank.
Danke auch Ihnen, Frau Spiesberger. Herr Pfarrer Abel, jetzt stelle ich Ihnen doch noch die letzte Frage, die eine Dame hinterlegt hat. Sie ist extrem verunsichert, weil sie vor kurzem ein Gespräch mit einer überzeugten evangelischen Christin hatte, die ihr versucht hat, sämtliche katholische Dogmen auszureden. Und sie haben sich jetzt besonders auch so um diese Vorstellung vom Leib, der in den Himmel aufsteigt, gestritten und auch vom Leib Christi, an dem wir teilhaben. Können Sie das mal erklären? Was ist das für ein Leib, den wir wirklich gegenwärtig empfangen in der Heiligen Kommunion?
Ja, was das für ein Leib ist, vielleicht kann man es so sagen, Jesus Christus ist, wie Johannes es sagt, das fleischgewordene Wort Gottes. Er hat sich mit der Menschheit untrennbar verbunden und bleibt in dieser untrennbaren Verbundenheit. Deswegen kann ich Christus genau genommen auch nie nur geistlich empfangen, sondern eigentlich immer mit Menschheit und Gottheit. Und das ist in diesem schlichten Zeichen des Brotes uns gewissermaßen garantiert und auch in dem Wein, der zum Blut Christi wird. Das heißt, es ist natürlich jetzt kein physisches Fleisch und es ist auch kein physisches Blut, aber es ist wirklich die göttliche und menschliche Einheit Christi, die ich empfange. Und deswegen hat Jesus, ich habe es ja nicht erfunden, die Kirche hat es nicht erfunden, hat Jesus gesagt, nehmet hin und esset, das ist mein Leib. Und das glauben wir einfach so wörtlich, wie er es gesagt hat.
Das heißt, dass wir in jedem Teil der Hostie den ganzen Christus empfangen und dass wir nicht etwa nur eine Zehe oder einen Finger bekommen, weil das war der Vorwurf der evangelischen Dame, dass das eine Form von Kannibalismus ist.
Eine sehr kindliche Vorstellung. Es hat mit Kannibalismus nichts zu tun. Es ist einfach dieses Begehren Gottes, eins zu werden. Eins werden, so wie er mit dem Vater eins ist, so sollen wir durch ihn eins werden. Und dieses Einswerden wird ja vorgebildet schon in der Ehe. Mann und Frau werden eins, aber nie so eins wie Christus mit der Schöpfung, ich in ihm und er in mir. So hat er das ja auch in dem Bild vom Weinstock gesagt. Und bleibet in mir. Dieses in ihm bleiben wird durch die Eucharistie garantiert, aber diese etwas sehr naive Vorstellung, dass wenn ich den Leib Christi zerbreche, dass ich dann seine Glieder zerbreche oder so, das ist ja nun, die Eucharistie ist ja nun ein Mysterium und nicht irgendetwas, was man so naiv wie ein Märchen verstehen kann.
Danke, Herr Pfarrer Abel, dass Sie auch auf diese Frage noch geantwortet haben. Die Hörerin war, wie gesagt, sehr verunsichert durch das Gespräch. Liebe Hörer, ich lade Sie ein, die heutige Sendung auch mit allen Beiträgen, die Sie zu dieser Sendung beigesteuert haben, noch einmal in Ruhe nachzuhören. Sie können im Laufe des Tages entweder einen Podcast herunterladen auf unserer Internetseite www.horeb.org oder Sie bestellen ab morgen bei uns eine CD. Den CD-Dienst in Immenstadt erreichen Sie unter 08323 96 75 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 96 75 120. Ich wünsche Ihnen jetzt auf diesem Wege auch noch weiterhin ein gesegnetes Hochfest und hoffe, dass Sie auch Gelegenheit finden, in Ruhe über das Geheimnis des heutigen Festtages nachzudenken. Ganz zum Schluss der Sendung möchten wir unseren Referenten Pfarrer Winfried Abel auch wieder um seinen priesterlichen Segen bitten.
Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne euch der Herr. Er schenke euch Wachstum im Glauben, Bewahrung vor allem Bösen, die Freude der Erfahrung seiner Liebe und Gegenwart. Und er schenke euch eine große Hoffnung, dass an euch Wirklichkeit wird, was an Maria schon vollendet ist. Und so segne und behüte euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vergelt's Gott, Pfarrer Abel. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.